ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Dieses Album ist in 2 Wochen komplett fertig aufgenommen worden.
Abgefahren. Und es war eine gewaltige Jam-Session.
Komm, dann sitzt da David Bowie. Das war wirklich, als wenn du den Weihnachtsmann triffst.
Den Weihnachtsmann haben wir heute ja öfter mal im Programm.
Das ist eine richtige Metamorphose, die wir hier durchmachen.
Das ist ja mit die kaputteste Phase in David Bowies Leben gewesen.
Von das ist wieder jetzt so eine Katharina-Geschichte. Ja. Wo hast du das denn jetzt wieder ausgegraben?
Geh mal los und kauf mir schwarze Platten.
Die sind doch alle schwarz. Ha, ha, ha.
Ja.
Oh, ja. Frank.
Ich bin Frank König, hallo. Es geht bei uns mal wieder um ein Album von diesem Mann hier. Young Americans von David Bowie. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist es 50 Jahre her, dass Young Americans in die Plattenläden gekommen ist. Am 7. März 1975 war das. Und eine Wandlung mal wieder des, ich sage nicht Chamäleon der Popmusik. Und ich will diesen Begriff in dieser Folge auch nicht nochmal hören. Ein Chamäleon zeichnet sich dadurch aus, dass es zur Tarnung die Farbe seiner Umwelt annimmt. David Bowie war kein Chamäleon. Er war das krasse Gegenteil. Er wollte sich nicht tarnen. Er wollte auffallen. Seine Farben und Sounds sollten sich so stark wie möglich von allem abheben, was bisher war. Und genau das ist ihm mit Young Americans gelungen. Ziggy Stardust hat er sterben lassen und mit ihm den Glamrock, um sich dann schwarzer amerikanischer Musik zuzuwenden. Astreine kulturelle Aneignung, könnte man meinen. Ihm war das bewusst und deshalb hat er sich in die schwarze Musik-Community begeben, um zu lernen und um alles in sich aufzusaugen. Er nannte es dann halb ironisch Plastic Soul. Der Kollege Alexis Petridis vom Guardian, der hat das später mal so kommentiert. Ein weißer britischer Rockstar, der den luftigen, üppigen Sound des Philadelphia Sounds übernimmt, hätte überhaupt nicht funktionieren dürfen. Aber es tat es. Und zwar mit lebensbejahendem Effekt. Eine Wahnsinnsgeschichte. War übrigens auf der ausführlichen Liste von unserem Hörer Christian Hartmann aus Delbrück drauf. Er hat an meilensteine@swr.de geschrieben und dafür seinen freien Nachmittag gerne geopfert. Vielen Dank, Christian. Aus der SWR1 Musikredaktion ist Katharina Heinius da. Hallo Kathi.
Hallo.
Einige von euch werden es schon mitbekommen haben, dass ich mich neben der Musik auch sehr für Fußball interessiere. Und bei uns zu Hause gibt es jeden Sonntagabend ein Ritual. Wenn Spannung, Mord und Totschlag im Tatort durch sind, brauchst du zum Runterkommen etwas Positives und Erhellendes, um am Montagmorgen gut in die neue Woche zu starten. Und was eignet sich da besser, als Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs im WDR zu gucken? Arndt Zeigler ist heute hier bei uns zu Gast, was mich ganz besonders freut. Hallo Arndt.
Ich grüße euch, danke für die Einladung.
Arndt, du bist Sportjournalist, Autor, moderierst Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, du bist Podcaster, Stadionsprecher bei Werder Bremen und du bist auch Musikjournalist. Wir werden also heute nicht über Fußball sprechen, obwohl ein bisschen Bock hätte ich schon drauf. Du hast David Bowie mal zum Interview getroffen, erzähl uns, wie war der?
Also ich habe ihn zweimal getroffen, einmal in Wien, das war als sein Hours-Album gerade erschienen war und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich seit meinem 12. Lebensjahr richtiger Fan war, war das mit einer der aufregendsten beruflichen Tage meines Lebens. Und ich hatte ganz große Angst, weil das ist dieses klassische, soll man seine Idole treffen oder nicht? Und man hat immer eine große Fallhöhe, wenn das Idol sich dann als Arschloch entpuppt. Hat er aber nicht. Es war so, dass ich völlig verzückt war, wie höflich und nett und empathisch er war. Es gab eine so eine Gesprächssituation, die ihn, glaube ich, sehr gekennzeichnet hat. Und zwar hatte er zu der Zeit gerade einen Film veröffentlicht, in dem er mitgespielt hat, der hieß Exhuming Mr. Rice. Mhm. Und ich habe ihn auf diesen Film angesprochen und habe ihm gesagt, Sie sind ja gerade in diesem Film Mr. Rice. Und dann hat er mich verbessert und gesagt, Exhuming Mr. Rice. Und dann hat er aber gemerkt, dass er mich rausgebracht hat und mich unterbrochen hat. Und habe ich mich entschuldigt, dann hat er meine Hand genommen und sich entschuldigt, dass er mich unterbrochen hat. Und das würde halt, das sind so Kleinigkeiten, ja. Da stehe ich total drauf, das würde absolut nicht jeder machen.
Nee.
Und es ist wirklich so gewesen, ich habe, bevor ich da in diesen Raum komme, dann sitzt da David Bowie, das war wirklich, als wenn du den Weihnachtsmann triffst. Das ist einfach ein Prominenzgrad. Ja, das ist wirklich ein Prominenzgrad, den hast du
natürlich
sonst einfach nicht.
Ja, ja. Klasse. Ich habe es eben bereits erwähnt, Arndt, du machst auch einen Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Der Titel ist Programm, All You Need Is Love. Du bringst da auch deine beiden Leidenschaften zusammen, Fußball und Musik, ne?
Ja, ich, das sind beides Dinge, die mich seit meiner Kindheit eigentlich beschäftigen. Und ich finde auch, ohne dass ich jetzt bislang eine schlüssige Erklärung habe, dass das zwei Dinge sind, die sehr gut zusammenpassen. Also die Fußballleidenschaft und die Musikleidenschaft, das sind so Sachen, mit denen kannst du ja durchs ganze Leben gehen. Du kannst als Fünfjähriger schon Musik toll finden und mit 90 auch noch. Und bei Fußball ist das auch so. Und es sind Sachen, die dir beide erlauben, enthusiastisch zu bleiben und im Falle von Fußball immer ein Kind zu bleiben, im Falle von Musik eher immer ein Teenager zu bleiben. Und das schätze ich sehr an beiden Hobbys eigentlich.
Ja, und du hast dann ja auch oft Musiker zu Gast bei dir in der Show, ne? Die auch so diese Fußballaffinität haben.
Ja, das versuche ich immer, also auch in den Podcasts zum Beispiel, versuche ich das immer zu verknüpfen, weil es eben sehr viele Leute gibt. Es gibt eben ganz viele Musiker, die bekanntermaßen totale Fußballfans sind, und es gibt auch sehr viele musikaffine Fußballer, wenngleich da der Musikgeschmack oft auch grauenhaft ist. Aber es passt einfach wirklich gut zusammen.
Klasse. All You Need Is Love und die Meilensteine gibt es natürlich in der ARD Audiothek, und wer diese beiden Werke dort abonniert, verpasst keine Folge. Wir beamen uns jetzt mal zurück in das Jahr des Erscheinens von Young Americans. Das war 1975. Ende Februar. Der Berliner CDU-Vorsitzende Peter Lorenz wird von der terroristischen Bewegung 2. Juni entführt. Die Terroristen erpressen die Freilassung verurteilter Gesinnungsgenossen. Im April endet der Vietnamkrieg mit dem Abzug amerikanischer Truppen aus Saigon. Und heute müsste es natürlich ein paar Fußballmeldungen aus 1975 geben. Borussia Mönchengladbach wird deutscher Meister und gewinnt auch den UEFA-Pokal. Sehr zur Freude meiner Freunde Andi, Niklas und natürlich Stefan Fahrich aus der SWRs Musikredaktion. Bayern verteidigt den Europapokal der Landesmeister. Eintracht Frankfurt holt den DFB-Pokal an den Main. Und für das Album Young Americans spielt das höchstens eine untergeordnete Rolle, will ich mal sagen. Amerikanische Politik steht da eher im Mittelpunkt. 3 Tage vor der Aufnahme des Songs Young Americans tritt US-Präsident Richard Nixon zurück. Aus heutiger Sicht ein mehr oder weniger erzwungener Akt des minimalen Anstands. Seine Verwicklung in die schmutzigen Wahlkampftricks der Watergate-Affäre wird ihm zum Verhängnis. Damals ein Grund für einen Rücktritt, auch wenn es nur trotzig und auf Druck der eigenen Partei war. Auch dieses Ereignis spiegelt sich auf Young Americans wieder. Hitsingle des Jahres ist in Deutschland die George Baker Selection mit Paloma Blanca. Platz 2, griechischer Wein von Udo Jürgens. Aber Glamrock gibt's auch noch. Platz 3, The Sweet Fox on the Run. Wir feiern noch einen Meilenstein von 1975 in diesem Jahr. Der nächste, den wir feiern, ist im Juni. Fleetwood Mac von Fleetwood Mac. Das legendäre erste Album mit Stevie Nicks und Lindsey Buckingham. Zurück zu Young Americans, Katharina. Erzähl uns die Vorgeschichte vom Album.
Ja, ich fange erstmal bei David Bowie im Groben an. Also er war, ja, zu dem Zeitpunkt war er 28. Ich finde das ja immer super interessant, einfach mal zu sagen, okay, das war der Bowie mit 28, ja, Ende 20, hatte ein Kind mit Angie zusammen. Und das war das 9. Studioalbum von ihm. Major Tom war schon aufgetreten, er war schon Ziggy Stardust gewesen, Aladdin Sane. Die Diamond Dogs waren im April 74 erschienen. Und er hatte 2 Trennungen vor sich, eine privat, nämlich Angie. Er ersetzte Angie durch Ava, kann man sagen. Und beruflich, er hat sich von seinem Management getrennt und hat auch da praktisch die Liebe seines Lebens gefunden. Zumindest was das Management betrifft, die Corinne Coco, wie er sie nannte, Schwab, die hat ihn begleitet dann auch bis zu seinem Tod 2016. Also, aber da kommen wir auch noch drauf. Er hat den Glam, du hast es schon angedeutet, eigentlich gegen einen Maßanzug eingetauscht, und er ist nach Amerika gegangen mit der Diamond Dogs Tour. Und nach Amerika möchte ich jetzt auch gehen, und zwar ins Jahr 74, was Bowie betrifft, und nochmal genau auch auf ihn schauen. Er hat 72 bereits Ava Cherry kennengelernt, als Kellnerin in einem Nachtclub, und das war noch in seiner Ziggy Stardust Phase, aber er fängt an, sich mit Soul zu beschäftigen. Mhm. Und Ava war auch diejenige, die dann ihn im April 74 mit ans Apollo genommen hat, also dem Soul Club in New York. Und dort hat er dann auch Luther Vandross kennengelernt, der ja bei ihm Background-Sänger wurde, auch schon für die Diamond Dogs Tour.
Damals aber noch unbekannt war.
Damals noch unbekannt, und Bowie hat ihn mehr oder weniger dazu ermutigt, auch eine Solo-Karriere anzustreben. Mhm. Und dann ist er ja auf Tour mit dem Diamond Dogs Album, was ja auch schon so soulige Anklänge hat, und tritt dann im Juli 74 im Tower Theater in Philadelphia auf. spielt da zwei Konzerte für David live, für dieses Doppelalbum dann. Und Ava ist dabei, weil er ist nicht nur mit ihr befreundet, sondern er ist auch ab und an mit ihr liiert, kann man sagen. Und sie nimmt einen Song von ihm auf in den Sigma Sound Studios, nämlich Sweet Thing.
Boys, boys, it's a sweet thing.
Schön.
Und er merkt, wie soulig das noch, wie deutlich souliger das noch klingen kann und begibt sich dann immer mehr in diesen Soul-Kosmos rein. Die Sigma Sound Studios sind da auch perfekt für, weil die eben auch so eine Art Houseband haben. Also die haben auch Studiomusiker, die dort, Session-Musiker, die dort ein- und ausgehen, eine große Liste. Und da ist immer jemand da, der auch was einspielen kann. Und Bowie bucht dann dieses Studio für den August 74 und beginnt dann dort die Aufnahmen. Wollte eigentlich die Studio-Band haben, die sogenannten MFSB, also Mothers, Fathers, Sisters, Brothers. Die haben allerdings gesagt, nee, mit einem weißen Musiker spielen wir nicht.
Okay.
Und haben abgelehnt. So, und deshalb bringt dann Bowie seine New Yorker Freunde mit. Also Carlos Alomar, den er schon kannte, der auch mit James Brown schon gespielt hat. David Sanborn am Saxophon. Luther Vandross, den er eben auch schon kannte. Und Carlos Alomar ergänzt dann diese Gruppe noch mit Session-Musikern, die er auch so aus der Soul-Szene kennt. Willie Weeks zum Beispiel, der hat schon mit Stevie Wonder gespielt am Bass. Die Drums spielt dann Andy Newmark, der hat schon mit Sly and the Family Stone gespielt. Und noch so ein paar andere Background-Sänger. Und verstärkt dann eben dieses Soul-Gefühl. Und dann kommt tatsächlich, weil der örtliche Toningenieur nicht so richtig den Sound packen kann, den sich David Bowie vorstellt. Also Bowie ist immer mit einer wahnsinnig konkreten Soundvorstellung in Aufnahmen reingegangen. Und dann kommt Tony Visconti angeflogen aus London am 11. August, geht noch nicht mal ins Hotel, geht sofort ins Studio. Und
eigentlich der Hausproduzent von David Bowie. Genau. Ne? Also der
gewöhnlich. Und beschreibt dann auch, später erzählt er, die Atmosphäre war halt Spontanität, Kreativität und es war eine gewaltige Jam-Session, die da auf ihn einprasselte und die er da auch irgendwie zusammenfriemeln musste. Und das Ziel war eben, eine wahnsinnige R&B-Platte zu machen und das haben sie auch erstmal geschafft. Das haben sie im August aufgenommen. Die Platte war eigentlich fertig. Und im Dezember 74 macht Bowie so eine Art Metamorphose. Ja? Er geht weg von diesem Glam-Style, den er ja bei Diamond Dogs irgendwie noch so ein bisschen auch verfolgt. Ja, hat in Rebel Rebel ja auch diese Augenklappe und ist schon noch ein bisschen im Glam-Style und geht da jetzt weg und wird mehr ein Gentleman. Er kommt mit einem Gehstock auf die Bühne, das wird so sein neues Accessoire. Und beginnt da eine Metamorphose, ich möchte sagen, hin dann zum Tin White Duke, den er ja später dann auf Station to Station noch wird. Aber genau, und 74 im Dezember lernt er dann noch John Lennon kennen, der ja auch noch eine große Rolle spielt auf diesem Album, weil dann im Januar 75 nochmal eine zweite Aufnahmesession eben in New York stattfindet. Okay. Aber darüber sprechen wir, das soweit zur Vorgeschichte jetzt erstmal.
Ja, und warum ist Young Americans für dich ein Meilenstein?
Es ist für mich ein Meilenstein, weil es ein in jeder Hinsicht einzigartiges Album ist. Also ich glaube, es ist eins der ersten Soul-Alben überhaupt eines weißen Musikers gewesen, so richtig. Es gilt auch, habe ich irgendwann mal gelesen und nie vergessen, neben dem Album Silk Degrees von Boss Gags als eins der besten Soul-Alben, die je ein Weißer zustande gebracht hat. Und an dem Album merkst du auch gerade, wenn wir uns jetzt hier nochmal damit beschäftigen, es war völlig undenkbar, dass David Bowie sagt, ich mache danach noch so ein Album. Es war einfach völlig klar, dieses Album steht für sich, das ist total einzigartig. Und ich finde interessant, jetzt wo wir gerade gehört haben, nochmal Rückgriffe auf Diamond Dogs, dass selbst bei Diamond Dogs, selbst die weißeren Songs, die haben ja alle schon so einen Groove. Also wir haben jetzt eben Rebel Rebel erwähnt oder Gene Genie oder so, sind ja alles Songs, die haben so einen gewissen Groove, ohne schwarz zu klingen. Ja. Und er hat das dann quasi konsequenter nochmal eine Umdrehung weitergedreht. Wir haben jetzt eben gehört, wie gesagt, es gab Berührungsängste zwischen schwarzen und weißen Musikern noch, wahrscheinlich sehr viel schlimmer, als es heute immer noch teilweise ist. Aber das Thema kulturelle Aneignung hat man damals noch nicht so genannt, aber eigentlich ist es natürlich auch irgendwie ein Thema gewesen, dass da manche Schwarze gesagt haben, ey, der macht unsere Musik, was soll denn das? Aber ich glaube, dass die Produktion so funky war und so stimmig in allem, dass jeder, der es gehört hat, das irgendwie akzeptiert hat. Und ich habe witzigerweise auch als Vorbereitung auf diese Aufnahme heute mir mal so ein Reaction-Video angeguckt. Es gibt so eine Serie, wo so jüngere, schwarze, weiße Alben vorgespielt bekommen, die aber irgendwie funky sind und dann drauf reagieren. Und da sind zwei, die drehen durch beim Titelsong Young Americans und sagen, ey, das gibt es nicht, wie funky das ist und wie tight und wie, wie das abgeht. Und die sind kaum zu bändigen. Also du merkst einfach, die Musik funktioniert, egal wer sie macht in dem Fall einfach.
Ja, und es war ja auch so, dass er mit einem gehörigen Respekt da dran gegangen ist, indem er selber ja auch gesagt hat, also es ist für mich Plastic Soul, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf diesen Begriff. Ne?
Ich finde interessant, weil wir Ava Cherry auch schon gehört haben, das war ja offenbar eine Schlüsselfigur, die ihn mit schwarzer Musik so ein bisschen angefixt hat, wobei das im Zusammenhang mit Bowie keine schöne Metapher ist.
Ja, das stimmt.
Also die hat ihm schwarze Musik näher gebracht, hat ihn mit in schwarze Konzerte genommen. Ich habe gehört oder gelesen, dass er hat ja diese Diamond Dogs Tour gemacht, die sehr aufwendig war und hat in den Pausen der Tour, ist er nach New York gegangen, um dieses David Live Album, von dem du auch gerade schon geredet hast, hat er dann gemixt und in der Zeit hat er Coco Schwab gebeten, geh mal los und kauf mir schwarze Platten und ich will das alles hören.
Die sind doch alle schwarz, hat er dann,
Frank. Und er hat dann irgendwann auch, ich glaube mit Tony Visconti zusammen diese Show Soul Train gesehen und da war es völlig um ihn geschehen. Also er hat wirklich das von allen Seiten aufgesogen, was ja grundsätzlich auch das ist, was man über ihn sagt, dass er eigentlich sich ganz viel auf eine sehr, sehr filigrane Weise auch zusammengeklaut hat von an Einflüssen, die er dann irgendwie zu was ganz Neuem gemacht hat. Und das war bei dem Album einfach auch so. Er hatte eine total brachiale Phase gehabt, wo er von allen Seiten, er war wohl auch anscheinend totaler Bewunderer von James Brown. Und es gibt ein Album James Brown Live at the Apollo und Ava Cherry hat ihn mit in dieses Apollo genommen und da war dann Carlos Aloma in der Hausband und das hat sich alles gefügt und es hat ihn, glaube ich, von allen Seiten geprägt, was da passiert ist einfach in diesen Monaten.
Ja, steigen wir ein ins Album, du hast eben schon gesagt, Young Americans, der Titel, der auch heute noch flasht, hier ist er. Irgendwie merkt man schon gleich, wo die Reise hingeht, auch in dem Opener, ne? Das Saxophon ist gleich präsent, zack.
Saxophon ersetzt die Leadgitarre, das war die Ansage.
Ich finde übrigens auch irre, dass man bei David Sanborn immer sofort erkennt, dass es David Sanborn ist. Ja. Also wer erkennt es nach zwei Tönen? Es ist natürlich auch ein großer Name für dieses Album gewesen. Obwohl er, glaube ich, damals gerade erst so richtig anfing.
Ja, er hat danach die Aufnahmen mit Springsteen gemacht. Er spielt ja auf Born to Run.
Young Americans, der Opener des Albums. Ich war gerade 9 geworden, als es rausgekommen ist und erinnere mich nicht wirklich dran. Ich weiß auch gar nicht, ob meine älteren Schwestern dieses Album im Plattenschrank hatten. Aber für echte Bowie-Fans war schon der Opener wahrscheinlich eine ziemliche Überraschung, Arndt, oder?
Ja, was? Also ich kann mich erinnern, wir sind ungefähr im gleichen Alter. Ich bin einen Tick älter als du, ein halbes Jahr, glaube ich, oder so. Und ich habe irgendwann die Bowie-Platten von meinem großen Bruder gehört. Der hatte Changes One Bowie, da war das auch drauf, Young Americans. Und ich selbst bin so richtig Bowie verfallen, möchte ich fast sagen, als Heroes rauskam. Das war ja dann 2 Jahre später.
Ja.
Und ich kannte das Heroes-Album dann in- und auswendig. Und dann war es total irre, dann so einen Song wie Young Americans zu hören hinterher und zu denken, was, sowas hat der auch gekonnt? Im Übrigen, Fun Fact, Young Americans hieß anfangs One Damn Song, war der Arbeitstitel, weil das im Song auch vorkommt. Also der Titel Young Americans kam erst später und auch der Albumtitel wurde erst in letzter Minute sozusagen entschieden. Erst sollte es Fascination heißen, das Album.
Wir haben es ja gerade schon darüber gesprochen, ne? Also diese Hinwendung zum Soul und der Einfluss von Luther Vandross, die sind schon eindeutig hier hörbar in der ersten Nummer, ne, Katharina?
Ja, da gibt es auch eine sehr schöne Anekdote, die sich wohl im Regieraum zugetragen hat, neben Tony Visconti, der eben die Band, sie haben ja versucht, möglichst alles live einzuspielen. Ja. Also Bowie wollte auch diese soulige Live-Atmosphäre einfangen und heißt eben, alle spielen gleich und auf gar keinen Fall nacheinander. Und Die Frau von Carlos Alomar, Robin Clark, die saß zusammen mit Luther Vandross neben Tony Visconti im Regieraum und sie waren als Backgroundsänger ja engagiert und fingen plötzlich an zu singen und zu improvisieren, diesen Refrain, die hinten eben Backing singen. Und Bowie kam dann rein und hat das gehört, als Tony Visconti nochmal reingehört hat und hat gesagt, so auf ihr zwei Abmarsch, zack, ins Studio und bitte jetzt genauso einsingen. Und so hat sich das, also Bowie ist ja ein Künstler darin, genau zu wissen, welchen Sound er haben will, aber auch die Musiker, die er sich holt, so sein zu lassen, wie sie sind.
Ja.
Und er baut es zusammen, zwar nach seinen Vorstellungen, aber jeder darf noch das reingeben, was er eben kann.
Wie bei den Meilensteinen.
Ja. Ja, aber das finde ich das Schöne an ihm. Ja? Er ist ja nicht da wie praktisch der Diktator, der sagt, du machst es so und so und so und so und so. Ja. Manchmal sagt er das auch.
Ja.
Aber er lässt immer genug Spiel dafür, dass jeder so sein kann, wie er ist.
Wisst ihr, was ich noch bemerkenswert finde, weil Frank, du mich eben gefragt hast, das ist ja mit die kaputteste Phase in David Bowies Leben gewesen. Also er war ja spindeldürr, sah so aus, als wenn man ihn, also jedes Mal, wenn man ihn getroffen hat, dachte man, könnte auch das letzte Mal sein. Hat sich, glaube ich, nur von Milch und Pepperoni ernährt.
Und Koks.
Oder irgendwie sowas in der Richtung. Und Koks natürlich. Und das war so die Zeit, ist er normalerweise um 11 Uhr morgens ins Bett gegangen und abends wieder aufgestanden. Spricht auch jetzt nicht für einen gesunden Biorhythmus oder Lebensrhythmus. Und es hat auch Tage gegeben, wo er wirklich 24 Stunden am Stück aus dem Studio nicht weggehen wollte. Während die Band sich so ein bisschen ausgeruht hat, hat er weitergearbeitet. Und dieses Album ist in 2 Wochen komplett fertig aufgenommen worden.
Abgefahren, ja.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja. Katharina, der Text, der liest sich ja nicht wirklich einfach. Das ist eine ziemlich verworrene Geschichte, zunächst damit auf den ersten Blick. Der Bowie-Biograf Nicholas Peck sieht das als impressionistisches Porträt eines Engländers über das Amerika des 20. Jahrhunderts.
Ja, es ist so eine Art impressionistisches Wortgemälde, möchte ich fast sagen, wo er sich immer auch so ein bisschen an typisch amerikanischen Klischees abarbeitet, eben aus der Sicht eines Engländers, der rüberkommt. So.
Ja.
Und der bestimmte amerikanische Eigenarten auch aufgreift. Also er erwähnt Nixon, der ja praktisch 2 Tage vor Aufnahme zurückgetreten ist. Er erwähnt auch die Barbie-Puppe, kommt auch im Text vor. Und er führt so eine kleine moralisch-gesellschaftliche Kritik auch hier an Amerika aus, ja. Und das Interessante ist, dass dieser Titel Young Americans, es gibt ein Kinderbuch tatsächlich, das auch so heißt. Also von
das ist wieder jetzt so eine Katharina-Geschichte. Ja. Wo hast du das denn jetzt wieder ausgekramt?
Von Cornelia Mikes. Und zwar ist das Kinderbuch aus dem Jahr 1936. Und sie beschreibt im Prinzip, das ist eine Kollektion von Geschichten, die typisch amerikanisch sind. Also es geht um einen Buffalo Dance, um Pferde, um, ich sag's jetzt einfach mal so, Cowboy und Indianer im Groben. Ja. Also es geht um Amerika, um typisch amerikanische Klischees und Bowie führt es hier fort, könnte man sagen.
Ja.
Es ist, ich würde sagen, ein impressionistisches Wortgemälde, wo die Farben so ineinander fließen.
Ich finde auch auffällig, es ist ja offenbar so gewesen, dass er Los Angeles, wo er damals dann hingezogen ist, auch gar nicht sehr gemocht hat. Also er hat sich da, glaube ich, echt bedroht gefühlt und ein bisschen paranoid ist er gewesen, auch aufgrund seines Zustands sicherlich. Und es ist, der Song bringt auch, glaube ich, das so ein bisschen zum Ausdruck, wie er sich als Engländer in den USA gefühlt hat, dieses kryptisch verlorene, also es war, glaube ich, echt keine glückliche Zeit für ihn insgesamt. Und dann so ein Album rauszuhauen, ist natürlich nochmal doppelt bemerkenswert.
Und er bringt auch ein sehr prägnantes Zitat. Erstmal denkt man, ach lustig, weil es passt ja genau in die Tonart. Er lässt vom Background-Chor die Zeile I heard the news today, oh boy, aus A Day in the Life von den Beatles singen.
Jetzt pass mal auf, wie Lennon-esk das gleich wird vom Gesang. Also, bis auf den Effekt. Das ist John Lennon an der Stelle. Er ist nicht John Lennon, aber er singt wie John Lennon. Ne?
Ja,
also
interessanterweise.
Auch mit diesem kurzen Echo-Effekt. Eigentlich wie auf dem Rock'n'Roll-Album, was John Lennon genau zu dieser Zeit produziert.
Und interessanterweise sucht er ja den Kontakt irgendwie zu ihm in dieser Zeit. Da, bei der Aufnahme, kannte er ihn noch nicht.
Ja, genau. Und John Lennon ist zu dieser Zeit der Englishman in New York sozusagen. Noch lange vor Sting.
Ja. Genau. Aber Was macht Lennon hier? Er packt ja auch in A Day in the Life Zeitungsüberschriften zusammen. Ja. Also er persifliert ja auch eine Gesellschaft in diesem Song. Also es passt auch irgendwie, auch inhaltlich. Und von daher, also finde ich das sehr prägnant gesetzt hier von Bowie, dieser kurze Hinhörer, möchte ich fast sagen.
Ich habe jetzt schon erwähnt, was für einen schlechten Zustand David Bowie war. Ja. John Lennon ja auch. John Lennon war in der Zeit, das war diese Zeit, wo er gerade von Yoko Ono getrennt war, die er dann später sein Lost Weekend genannt hatte, was 18 Monate dauerte. Und dem ging es auch nicht gut. Das war ganz kurz, übrigens, bevor er wieder mit Yoko Ono zusammenkam, dass das Album fertiggestellt wurde. Und was mir gerade noch in den Sinn kam, ist, dass natürlich die Geschichte von David Bowie in den USA schon echt auch Parallelen hat zu seinem Kinofilm Der Mann, der vom Himmel fiel, der auch ungefähr in der Zeit entstand, wo er auch echt fertig war und wo er wirklich als Alien in seiner Umgebung kaputt geht. Ich nehme an, dass er sich in den USA gar nicht mal so unähnlich gefühlt hat.
Das kann ich mir denken, ja. Und übrigens, Katharina hat es erwähnt, die beiden haben sich dann kennengelernt und zwei Songs sind rausgekommen. Deswegen würden wir jetzt mal von der Titelreihenfolge des Originalalbums ein bisschen abweichen und auf die B-Seite gehen. Da ist nämlich Across the Universe ein Beatles-Cover und Fame drauf. Und das Cover von Beatles Original Across the Universe, das überspringen wir jetzt erstmal. Ich finde das nicht weiter erwähnenswert, Katharina. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, es ist aber wichtig, weil das war praktisch die Eintrittskarte.
Ah, erzähl.
Für John Lennon in das Studio von David Bowie.
Dann musst du es erzählen, komm.
Ja, es ist so. Die beiden haben sich tatsächlich kennengelernt im Dezember 1974 in den Record Plant Studios in New York. In der Zeit, in der Lennon gerade sein Album Rock'n'Roll aufgenommen hatte. Mhm. Also er war gerade fertig. Und Bowie, also ich würde schon vermuten, er sucht ja dann auch so eine Nähe, ne? Weil er war auch ein Beatles-Bewunderer. Er hatte sich ja auch bei Apple Records als Künstler in den 60ern, 68 beworben und so, wurde abgelehnt und so weiter. Beatles haben irgendwie auch eine Rolle. Arndt, du hast vorhin erzählt, Changes war auch wichtig für dich. Also Changes ist auch aus einem Beatles-Song, also aus Birthday. Also er hat sie da auch schon kopiert. Yeah. Also Beatles spielen bei Bowie eine Rolle und wie gesagt, sie lernen sich im Dezember 74 im Record Plant in New York dann kennen und verbringen dann die langen Winterabende miteinander mit Gesprächen. Und Arndt hat es eben schon angedeutet, beide irgendwie auch in einer...
Lost irgendwie.
Ja, also Bowie hat sich ja auch irgendwie von Angie distanziert und ist mit Ava zusammen und Lennon eben auch, hatte ja auch eine Geliebte zu der Zeit und so. Und also die hatten, glaube ich, schon genug Redestoff und haben ja auch viel über Ruhm und so gesprochen, was ja dann bei Fame eine Rolle spielt. Aber Bowie... weil er eben mit Lennon zusammenarbeiten wollte, er wollte diese Zusammenarbeit, steht im Studio und covert Across the Universe und ruft Lennon an und sagt, hier, ich stehe gerade im Studio und wir spielen Across the Universe ein. Komm doch ins Studio und spiel die Gitarre ein. Und was macht Lennon? Er kommt ins Studio und spielt eben die Gitarre ein. Also deswegen ist dieser Song schon irgendwie auch wichtig für die beiden, weil das sozusagen der musikalische Startschuss war. Dass die beiden zusammenarbeiten und dann, dass überhaupt Fame entstehen konnte.
Ach komm, ich springe über meinen Schatten.
Es ist wirklich so, dass das niemand mag so richtig. Ne? Also ich fand's, ich weiß auch, dass ich aufgehorcht habe, als ich es zum ersten Mal gehört habe und ich wollte es eigentlich gut finden, habe dann aber gemerkt, nee, das kommt nicht hin. Aber du merkst dem Song auch an, es wird ja auch wirklich oft überliefert im Zusammenhang mit den Aufnahmearbeiten, dass das wirklich teilweise wie eine große Jam-Session war, wo die sich einfach hingesetzt haben und dann hat sich aus den Songs irgendwas entwickelt und der Song klingt ja auch nicht, als wäre er durcharrangiert, sondern der ist ja wirklich, als wenn wir covern mal einen Lennon-Song und dann haben sie das irgendwie so produziert, aber es wird ja dem Original auch nicht gerecht und also es ist schon ein bisschen, aber erstaunlich auch, dass der Song dann auf dem Album gelandet ist, wahrscheinlich dann durch die Verbindung zu Lennon und wirklich deutlich bessere Songs eben dann hinten runtergefallen sind.
Da kommen wir ja noch drauf, ja genau. Ja, neben dem privaten Ärger gab es ja auch geschäftlichen Ärger, du hattest es angedeutet, Katharina, der Manager Tony DeVries, der war gerade in der Trennung auch begriffen. Ja, die hatten tatsächlich viel Stoff. Lennon hat ja auch nicht so gute Erfahrungen mit Managern
gemacht. Er hat ihm ja ganz klar davon abgeraten, sich überhaupt einen Manager zu nehmen.
Ja, genau. Ja. Und kam dann tatsächlich der Song zustande, bei dem letzten Endes es genau darum geht. Was passiert denn, wenn du Ruhm hast? Hier kommt Fame. Fame. ruft ja ohne Ende.
Das ist eine geile Nummer.
Ich finde es ganz schwer, nicht zu tanzen, wenn man das hört.
Das hat auch so eine Gewalt, ne?
Yeah. Es ist aber auch brillant gesungen, davon abgesehen. Ja. Also es passt alles zusammen. Aber wie geil das produziert ist, wirklich, wie das alles zusammenpasst.
Total tight. Ja.
Und das hat noch nicht mal Tony Visconti gemacht.
Das Erstaunliche ist ja, der Song entwickelte sich ja aus einem Vorgängersong namens Footstompin', der wiederum eine Coverversion war von einer alten Band namens The Flares, und den hat Bowie dann irgendwann gecovert, und der klingt, du hörst den Rhythmus schon an, es wird irgendwann mal Fame, aber der hat nicht annähernd den Drive und die Klasse, und was sie dann noch draus gemacht haben, um dann so einen Klassiker zu schaffen, ist irre. Und ich war unter anderem mehrmals bei Konzerten dieser Greatest Hits Tour, die er gemacht hat, 1990 war das, glaube ich, diese Sound and Vision Tour, und du hast in diesem ganzen Oeuvre, hast du gemerkt, Fame ist eigentlich total outstanding. Also so toll alle Songs sind und so groß viele Songs auch sind, aber Fame war immer irgendwie so ein bisschen der Leuchtturm in dem ganzen Programm.
Ich finde es ja auch total lustig, wenn man genau hinhört, dann hört man auch, dass beide irgendwie nicht vom gleichen Textblatt gesungen haben, weil Bowie singt nämlich Fame, ja, das, was wir erwarten, und Lennon singt aber Aim, also Ziel. Also Aim, und also, und da kommt wieder diese Lennoneske Wortspielerei irgendwie auch. Diese Frage, ob der Fame wirklich das Ziel ist. Oder ne, darum geht's ja. Yeah. Ist der Fame, also ist die Berühmtheit das Ziel, oder will man, wenn man berühmt ist, will man ja eher dann wieder das Gegenteil? In dieser Rolle befinden sie sich ja. Also Fame, Aim, also ist. Also das macht total Sinn, finde ich, irgendwie an dieser Stelle.
Erzähl doch nochmal die Geschichte auch von dem Hongkong-Urlaub.
Ach so, ja. die beiden waren tatsächlich dann, die haben sich angefreundet und waren ja dann, haben auch mehrere öffentliche Auftritte zusammen gemacht, waren ja auf den Grammy Awards dann auch zusammen zu sehen und sind Ende der 70er auch gemeinsam in den Urlaub gefahren nach Hongkong. Und Lennon ist wohl in Hongkong von einem Fan auf der Straße angesprochen worden, ob er denn John Lennon sei. Und Lennon
auf der Straße.
Ja. Und Lennon antwortete ganz platt: Nö, aber ich hätte gern sein Geld. Und diesen Joke hat Bowie übernommen und hat das dann fortan eben auch für sich benutzt, wenn er gefragt wurde auf der Straße, ob er denn David Bowie sei. Nö, aber ich hätte gern sein Geld.
Ja.
Aber interessant, Bowie hat sich sehr geschmeichelt gefühlt, als er den Song gehört hat. Nämlich James Brown hat sich diesen Rhythmus, die Gitarren, genommen von praktisch seinem Gitarristen, weil er war ja der Meinung, dass eben Carlos Alomaya sein Gitarrist war, weil er ja mit ihm schon in den 60ern gespielt hat, und hat dann einen Song draus gemacht. Hot, I need to be loved, 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 loved. Das ist James Brown.
Ja.
Die Gitarre. Lassen wir noch zu Ende singen. Und dann kommt Fame.
Kulturelle Aneignung Reverse sozusagen.
Ja, genau.
Da ist Fame.
Und das ist ja das, was eigentlich Musik ausmacht, dass kulturelle Aneignung auch andersrum funktioniert. Ja. Ne? Ich kann dann immer das Beispiel nennen, dass die Hip-Hop-Kids in New York dann Kraftwerk gesampelt haben.
James Brown hat übrigens David Bowie nicht darüber informiert, dass er das genommen hat. Und Bowie hat dann aber beschlossen, er wird nur klagen, wenn dieser Song ein Hit werden würde. Also wir wissen jetzt, der Song ist kein Hit geworden, also Bowie hat es einfach so stehen lassen und hat sich gefreut.
Auf das Thema Ruhm, das die beiden, John Lennon und David Bowie, so beschäftigt hat zu der Zeit, kommen wir später nochmal in einem anderen Zusammenhang zu sprechen. Jetzt war das Album ja im Prinzip fertig und dann gab es plötzlich zwei Songs mit John Lennon. Also wurde das ganze Werk nochmal aufgeschnürt. Arndt, wir hatten es eben schon davon, und eine neue Tracklist gemacht. Das hatte interessante Folgen. Ne?
Ich hab sogar nochmal, weil ich mir nicht ganz sicher war, genau die Evolution angeguckt. Es gab etliche verschiedene Tracklists.
Ja.
Die erste, die kann ich euch jetzt mal kurz vorlesen. Die ist sehr rätselhaft. Da gab es zuerst einen Song, der hieß Dancing. Dann kam Somebody Up There Likes Me, dann One Damn Song, das war wie gesagt Young Americans, dann Shitting the Roops, das ist auch ein Song, den gibt's nur auf einem Bootleg, der ist einer der einzigen Songs, die nie wieder veröffentlicht worden sind. The Gouster war, glaube ich, irgendein anderer Song unter anderem Namen und wie gesagt, es sollte erst Fascination heißen. Dann kam John I'm Only Dancing Again dazu und It's Gonna Be Me und Who Can I Be Now, das sind diese beiden Songs, die dann später wieder runtergefallen sind und dann als Bonustracks sehr viel später veröffentlicht wurden, beides ganz tolle Songs. Ride ist noch dazu gekommen und als dann Win und Fascination als Songs fertig waren, da sind dann Who Can I Be Now und John I'm Only Dancing wieder rausgeflogen. Also es ist wirklich ein Hin und Her gewesen und das zeigt ja aber auch den kreativen Prozess, der dahinter stand, dass wirklich so viel rumgetüftelt worden ist an diesem Album und es hat ja auch, wenn wir es uns fertig anhören, einen totalen Flow, was so die Reihenfolge der Songs angeht und das ist ja sehr, sehr, sehr schlüssig alles.
Ich glaube, 91 ist dann eine Wiederveröffentlichung gewesen mit den Bonustracks John, I'm Only Dancing Again heißt es, Who Can I Be Now und It's Gonna Be Me. Und das können wir uns jetzt mal kurz in einer kurzen Hook-Collage anhören, was dann eben auf dem Originalalbum nicht drauf ist.
Eine schöne Whitney Houston-Nummer.
Ja, stimmt.
Bei Who Can I Be Now hatte ich gerade Gänsehaut.
Ja, es ist so, ja. Es ist sehr, sehr cool. Eigentlich total schade, dass das nicht drauf ist, ne? Ja, und dann kam dann dieses angeblich neue Album, The Gouster. Ich glaube, das war auch so eine Kunstfigur von ihm, die aber sich nicht so durchgesetzt hat. Und das kam dann, wurde dann in so einer Box.
Ja, also das ist ja ein Slangwort aus dieser Szene. Ne? Ja. The Gouster, also wir würden sagen, der Gangster, könnte man so grob sagen. Also es ist eigentlich jemand, der pfeifend die Straße entlang läuft und irgendwie so, ja.
Ich habe aber auch gelesen, ein Slangwort für jemanden, der viele Drogen konsumiert. Also wahrscheinlich gibt es da mehrere Bedeutungen.
Ich glaube, das
würde
ja
alles passen.
Ein Gangster würde auch zusammen irgendwie... Ja.
Und so hat er sich selber genannt zu der Zeit und dann kommt in einer Box dieses Album, wird aber als neues Bowie-Album, als verschollenes verkauft, dabei ist es eigentlich nur das Session-Material von den Young American Sessions gewesen.
Es ist sehr lame, wirklich. Also vor allen Dingen, das war das erste, es gibt ja diese verschiedenen Karriere-Box-Sets von ihm. Das erste erschien noch zu Lebzeiten, das hat er auch selbst noch kuratiert. Und das zweite war das erste nach seinem Tod und dann so ein Album da reinzupacken, das wurde als das vergessene Meisterwerk dann gefeiert. Und es ist nichts Interessantes drauf. Es ist wirklich einfach nur Young Americans mit ein paar Takten weniger und ein paar minimal anderen Versionen. Und es hat überhaupt nichts Spannendes eigentlich. Es ist mit Sicherheit auch nicht die Version, die eigentlich rauskommen sollte. Und deswegen, das ist so ein bisschen ärgerlich gewesen.
Fast schon musikalische Leichenflederei.
Ja.
Zurück zur Trackliste des Original-Vinyls. Nummer 3 der A-Seite ist Fascination.
Das ist das Saxophon.
Ach, das Saxophon macht den Waber. Ach, deswegen sagst du auch Leadgitarre, ne?
Mhm, ja, das war die Idee dahinter. Bowie hat zu ihm gesagt, du bist die Leadgitarre auf dem Album.
Ja. Und ich bin voll drauf eingefallen. Fascination. Mich fasziniert auch das Bassspiel in der Nummer Arndt. Und wenn du dabei bist und ich von Bassspiel rede, dann denke ich natürlich an Lothar Matthäus.
Ja.
Es ist wirklich schnelles und präzises Bassspiel, aber nicht von Lothar, sondern in dem Fall von Willie Weeks. Funky und melodiös, das kann man von Lothar nicht sagen. Ich finde es einfach klasse gespielt. Natürlich darf auch das Saxophon nicht fehlen. Wir hatten es eben davon, eine Art Markenzeichen auf der Platte. David Sanborn zeichnet dafür verantwortlich. Ja, und der ganze Song ist ja eigentlich ein ganz anderer gewesen, Arndt.
Ja, es ist, also Luther Vandross ist ja im Vorprogramm, glaube ich, bei dieser Diamond Dogs Tour aufgetreten. Und der hat diesen Song in seinem Live-Programm gespielt. Der ist übrigens interessanterweise von einem Luther Vandross-Album, wo er sich noch nicht mal Luther Vandross genannt hat, sondern nur Luther hieß. Ja. Album ist ganz schwer zu finden. Ich habe mir deswegen diese Songs dann irgendwann mal gekauft. Ist auch eine tolle Version, aber bei Bowie gewinnt es nochmal extrem. Und es ist wirklich, ich bin passionierter Nicht-Tänzer, aber das ist einer der Songs, wenn ich an irgendeinen Song denken würde, den ich auflegen würde, wenn ich tanzen müsste, dann wäre es entweder Fame oder eben Fascination. Absolut unwiderstehlich und vor allem auch, wie du sagst, wegen des Bassspiels, des Schnellen.
Ja, genau. Ja, und diese Luther Vandross-Nummer, die Arndt gerade erwähnt hat, die Vorlage von Fascination war Funky Music, It's a Part of Me, klingt nämlich so. Interessante ist, dass der viel laid-back-mäßiger ist als das, was Bowie draus gemacht hat.
Bowie ist halt eher der Rockkünstler, ne? Ja. Deswegen wollte er ja auch den Titel ändern. Aus Funky Music wollte er Fascination machen, weil er gesagt hat, ich möchte nicht so anmaßend sein. Ich bin ja mehr ein Rockmusiker. Ich möchte nicht so anmaßend sein, das jetzt Funky Music zu nennen. Ja. Dem praktisch schon einen Stempel aufzudrücken.
Ja. Ich habe mir das Cover nochmal angeguckt. Also erstens dieses Luther-Album, das sieht aus wie ein Heavy-Metal-Album. Das ist schon bizarr. Und hinten drauf ist aber quasi eine Band namens Luther. Das heißt, Luther Vandross wollte da gar nicht so sehr unbedingt in die erste Reihe. Er hat zwar produziert und er steht dann auch bei den Bandmitgliedern, aber es sind eigentlich 5 Leute, die unter Luther da firmieren. Und ich glaube, es gibt mehrere Geschichten. Katharina, du hast auch noch eine, die davon zeugen, dass er so auch nicht so die Rampensau war, die jetzt mit ganz viel Selbstbewusstsein sich da in diese Musikerphalanx gedrängt hat, sondern er ist einfach, er war irgendwie froh, dabei sein zu dürfen.
Ja, hat man so das Gefühl. Und auch irgendwie, er sagt ja auch, das waren die ersten Aufnahmen, die er überhaupt auch mal gemacht hat im Studio. Mhm. Also dieser ganze Komplex Studioarbeit. Wie funktioniert das eigentlich? Das waren die ersten Gehversuche, in Anführungszeichen, für Luther Vandross, weil Bowie ihn eben an die Hand genommen hat und mitgenommen hat. Ja. Und ich glaube, er sieht Bowie auch in dieser Hinsicht so ein bisschen als Mentor und auch als jemand, der ihm den Rücken gestärkt hat, seinen Weg zu gehen.
Ja, und sein Gentleman Bowie hat Vandross natürlich um Erlaubnis gefragt, ob er den Song überhaupt verändern kann, ob er den übernehmen kann. Und dann hat Luther Vandross gesagt, was meinst du mit, darfst du es aufnehmen? Ich wohne in einem Gebäude mit einem Aufzug, der kaum funktioniert. Und du bittest mich, dich einen meiner Songs aufnehmen zu lassen. Er hätte gar nicht Nein sagen können, so klingt
das. Nein, ihm war auch bewusst, was das auch an Geld einfach bedeutet, auf diesem Album mit drauf zu sein. Ja. Weil Bowie war zu dem Zeitpunkt praktisch ein Superstar.
Ja. Katharina, was mich an dem Song fasziniert, habe ich schon gesagt, was findet Bowie so faszinierend an der Faszination?
Ja, ich glaube, dass er einfach, er hat nach Songs gesucht. Wir haben ja schon gehört, sie haben es in einem ziemlich schmalen Zeitfenster aufgenommen, dieses Album. Und er hat Luther gefragt, hast du Songs? Und er hat den Song gehört und er fand ihn gut. Er hat live funktioniert, Luther hat ihn live gespielt. Und ihm hat es möglicherweise gefallen, eben auch von einem Soul-Künstler einen Song mit drauf zu nehmen.
Meine Frage bezog sich jetzt eher, also was er faszinierend findet, was es in dem Song geht. Um Sex.
Es geht um Sex. Gut. Ja. Und bei Luther Vandross geht es eben um Funk. Das ist der Unterschied. Ja. Und wobei bei Funk, man könnte, also, ne, egal. Aber wenn man sich die, es gibt im Buch David Bowie Is, gibt es tatsächlich ein handgeschriebenes Manuskript von Bowie ist da abgedruckt, wo man ein bisschen sehen kann, wie Bowie sich den Text angeeignet hat. Also nur mal als Beispiel die erste Zeile von der ersten Strophe hieß im Original bei Luther Vandross im Song Funky Music war das Every Time I Hear Funky Music. Mhm. Bowie hat dann im zweiten Schritt draus gemacht Every Time I See Fascination und im dritten Schritt auf der Aufnahme ist dann aber zu hören, singt er Every Time I Feel Fascination. Also man sieht, wie Bowie mit dem Text arbeitet. Wir haben erst hören, dann sehen und dann fühlen. Wir sind dann bei fühlen angekommen, weil diese ganze Session auch ein reines, also dieser Jam, diese Spontanität, die Kreativität, das war ein reines Fühlen, was sie gemacht haben im Studio. Fühlt sich das jetzt richtig an? Und für mich ist dieses Beispiel an Text Entwicklung beispielhaft im Prinzip für dieses ganze Album, wie David Bowie sich in den Soul reindenkt.
Mhm. Spannend.
Ja, finde ich wirklich spannend. Und auch gesanglich denkt er sich auch in den Soul rein. Er hat nämlich im Kopf eine kleine Vorlage. Okay. Und das ist
immer. Ich glaube, er hat immer im Kopf eine kleine Vorlage.
Und das ist Curtis Mayfield mit Superfly. With the moon shining bright, there's a set going strong. Diese leichte, fast schon Sprechgesang.
Ja.
Und dieses Leichte, und das nimmt Bowie mit.
Fluffig.
Ja. Also man hat das, das Curtis Mayfield-Feeling da irgendwie eingefangen. Deswegen feel, fühl es. Ja. Er hat versucht, Soul zu fühlen. Also Bowie hat versucht, Soul zu fühlen. Ja. Und ich finde es auch geschafft.
Für alle Bowie-Fans war sicher auch das Cover-Artwork des Albums faszinierend. Der Glamour ist weg, ganz soft ist er da irgendwie abgebildet mit Lichtaura. Ein bisschen Glitzer ist noch da an den zwei Armreifen, die er trägt. Und eine Zigarette hat er da auch dabei in der Hand, Katharina.
Und ein Hemd hat er an.
Ein Hemd hat er an, ja.
Ganz wichtig. Das Cover ist inspiriert tatsächlich von dem Magazin After Dark, eine Ausgabe vom September 74. The National Magazine of Entertainment, und da ist die Sängerin Toni Basil abgebildet. Mhm. Und die hat so einen Schein um sich. Also
so eine Lichtaura.
So eine Lichtaura, genau. Und das hat dann der Fotograf Eric Steven Jacobs als Vorlage im Kopf gehabt, um dann eben dieses Foto mit Bowie aufzunehmen. Bowie hat ihn angerufen und er ist dann für das Shooting schnell eingeflogen gekommen, weil Bowie wollte eigentlich jemand anderes für das Cover Artwork haben. Er wollte eigentlich Norman Rockwell für das Cover Artwork verpflichten. Der hat aber abgesagt, beziehungsweise seine Frau hat sogar abgesagt. Norman Rockwell, muss man wissen, hat den Wir kennen Weihnachtsmann illustriert in den 20er Jahren, also diesen rot-weißen Weihnachtsmann. Coca-Cola hat das später genommen und hat
den durch Weihnachtsmann einen anderen, haben wir heute ja öfter mal im Programm.
Genau, Arndt hat ihn auch schon erwähnt. Und dieser Künstler, Norman Rockwell, hat in den 60ern sich gegen die Rassentrennung ausgesprochen, hat auch Bilder veröffentlicht dagegen. Und das passt wiederum hier ja auch bei dem Album, wo ja Bowie auch immer mit Schwarz-Weiß auch konfrontiert wird. Und ich möchte nur damit zum Ausdruck bringen, wie vielschichtig dieses Bowie-Werk immer ist, und je weiter man gräbt und je mehr man findet, umso mehr spürt man, dass er an jeder Ecke versucht, auch eine Aussage zu treffen. In dem Fall ist es nicht gelungen, weil eben Norman Rockwell abgesagt hat.
Sehr schön ist übrigens, so sagt es die Legende, dass die Frau des Künstlers ihm gesagt haben soll, die auch schon etwas älter war, gesagt haben soll, also Herr Bowie, wer immer Sie sind, aber mein Mann braucht 6 Monate für ein Bild, das können Sie nicht abschminken.
Ja, genau.
Und hat ihn dann abgewimmelt. Und ich finde interessant, ich habe mir jetzt wirklich, obwohl mir dieses Cover natürlich total vertraut ist, es mir jetzt direkt mal aufgerufen. Und das Cover selbst finde ich eigentlich total ikonisch, obwohl das Bild selbst jetzt gar nicht mal so toll ist. Also er sieht schon fertig aus auf dem Bild auch. Ich mag aber sehr den Schriftzug. Also ich finde die Schrift toll. Es ist von der Bildaufteilung her merkwürdig, dass es links so einen breiten schwarzen Streifen hat. Also das Bild geht nicht über das ganze Cover. Und er selbst, wie gesagt, es ist ein bisschen undefinierbar, was er darstellen soll. Mit diesen Armreifen und der Zigarette mit dem gemalten Qualm dran und dem Hemd, was auch nicht so hip aussieht. Aber es ist einfach insgesamt, die ganze Farbgebung passt wahnsinnig gut zur Musik eigentlich.
Katharina.
Ich glaube, dass Bowie hier gar nicht wusste, was er gerade darstellt, weil er war selber am Suchen. Also wenn man sich die Bilder anschaut, wie er sich vom Style her verändert hat zwischen der Diamond Dogs Tour und dann Richtung Tin White Duke, dann sind wir hier genau in der Mitte. Und ich habe dir vorhin in dem David Bowie Styles Buch, wir haben es vorhin mal kurz durchgeblättert, ich habe gesagt, das ist eine richtige Metamorphose, die wir hier durchmachen, weil er trägt ja noch die roten Haare von der Diamond Dogs Tour. Die roten Haare, die er bei Aladdin Sane auch schon hat, ja, die roten Haare, die hat er noch nicht so richtig abgelegt, aber er zieht schon den Anzug an. Also er verändert, er geht mehr in Richtung Eleganz, in Richtung Style. er hat noch nicht die harten Anzüge, die er dann als Tin White Duke trägt, mit der schwarzen Weste und dem weißen Hemd. Die hat er noch nicht, aber er entwickelt sich schon in die Richtung. Und für mich steckt er hier gerade optisch wirklich mitten in der Metamorphose zwischen, ich möchte grob sagen, Aladdin Sane und Tin White Duke.
Ja.
Aber es ist interessant, wenn man sich die Bilder anguckt, es gibt so ganz berühmte Bilder von der Grammy-Verleihung, wo John Lennon und David Bowie zusammen drauf sind und John Lennon ist wieder mit Yoko Ono zusammen und John Lennon sieht auch gut aus, aber Bowie sieht aus wie der Tod. Der sieht wirklich aus, als wäre er kurz vorm Verhungern und ganz schlecht, also ganz, es war, glaube ich, also optisch seine schlimmste Phase, die er je hatte. Und das will was heißen, weil er hatte in den 80er Jahren ja noch so eine Bad Hair Jahre, insofern, aber das war jetzt noch schlimmer.
Ja, ich muss gerade nochmal erläutern, weil die Katharina gerade von ihren Büchern erzählt hat, Arndt, die ist heute Morgen mit einer Pickepacke voll David Bowie Turnbeutel.
Ja, so soll es sein.
Hier erschienen. Das ist unfassbar. Die hat ihr halbes Bücherregal heute Morgen mitgebracht. Kommen wir wieder zurück zu David Bowie und John Lennon, wo du es gerade davon hast, Arndt, dass du das nochmal erwähnst, dass die zusammen, da fällt mir nämlich ein, dass die Katharina heute noch was eine interessante Geschichte erzählt hat zum Thema Plastic Soul. Wir hatten es ja eben auch wieder davon, dass er versucht hat, diese schwarze Musik in sich aufzusaugen und diesen Style, aber immer mit dieser selbstironischen Brechung, das ist Plastic Soul, das ist nicht authentischer Soul, das hat er selber so gesehen. Und ich fand es super interessant, Katharina, was du für eine Theorie hast mit diesem Plastik, was es damit auf sich hat. Das musst du jetzt nochmal erzählen an der Stelle.
Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil Bowie bezeichnet dieses Album als Plastic Soul. Er hat in der Zeit Kontakt zu John Lennon und John Lennon spielte bekanntlicherweise in der Plastic Ono Band. Mhm. Zweimal Plastic. Und dann dachte ich, okay, wo kommt denn dieses Plastic eigentlich her? Was heißt das denn eigentlich?
Ich hätte jetzt automatisch gesagt, irgendwie künstlich, nicht echt, nicht authentisch.
Ja, da bist du auch vollkommen richtig. Also bist in der richtigen Richtung unterwegs. Aber wo ist der Ursprung von Plastic Ono Band in dem Fall? Und der Ursprung ist tatsächlich ein Scherz von John Lennon, weil Yoko Ono ihm mal erzählt hat, dass sie war ja in den 60ern auch Performance-Künstlerin, neue Musik und so weiter, war ja da international unterwegs und sollte wohl in Berlin eine Show spielen, in der sie 4 Tonbandgeräte in 4 Plastikschalen um sich hatte und eben dazu performt hat. Und Lennon meinte dann einfach nur ganz trocken, aha, die Plastic Ono Band.
Ah.
Und es ist ja auch was Unauthentisches, wenn man irgendwie auf der Bühne steht und man hat Tonbänder ablaufen. Das ist wie, praktisch wie Halbplayback, könnte man heute. Ja. Finde ich auch so, Halbplayback-Auftritte, Plastik-Auftritte.
Spannend.
Wie auch immer. Aber daher kommt der Begriff Plastic und Plastic bedeutet wohl auch in diesem Zusammenhang, ja, also von Bowie ja auch, dieses Unauthentische, dass er eben kein schwarzer Musiker ist, der Soul macht, sondern ein Weißer, das möchte er damit zum Ausdruck bringen. Und das hat ja Lennon im Prinzip dann auch eingefangen in der Aussage von Yoko Ono. Also Plastic Ono Band, Plastic Soul. Ja.
Das könnte was miteinander zu tun haben.
Ich glaube nicht, dass,
nicht direkt,
ich
nicht
glaube
direkt,
nicht,
aber
dass er
Bedeutung
sich darauf
von
bezieht.
Plastic als unauthentisch.
Genau. Und da muss man ja immer, manchmal wabert ja sowas auch einfach nur oder schwingt einfach so mit oder fühlt sich einfach nur richtig auch an als Begriff. Da braucht man, auch braucht Bowie auch manchmal, ich glaube, der macht ganz viel unbewusst, weil er irgendwas wahrgenommen hat, weil ihm was aufgefallen ist. Ich glaube nicht, dass der immer genau sagt, ach, das nehme ich mir jetzt von da und das nehme ich mir jetzt von da.
Ja. In der Vorbesprechung zum Album hat uns Arndt verraten, dass Right, die letzte Nummer auf der Seite A, sein Lieblingsstück vom Album ist. Hier kommt Right.
Ich finde, das Saxophon ist hier auch ein Vorbote für die 80er.
Ja.
Genauso wie Bowies Schulterpolster, die er ja schon trägt in den Anzügen.
Ja. Right, übrigens.
Du fragst ihn jetzt bestimmt, was ich daran so mag.
Ja, genau.
Genau. Und jetzt müsste
ich wollte noch erwähnen, dass der alte David Bowie-Kumpel Geoff McCormack daran beteiligt war. Das ist der einzige Song, an dem, wo die beiden zusammengearbeitet haben, auf dem Album, wo sie doch sonst so oft zusammengearbeitet haben. Aber jetzt du.
Ja, ich weiß noch ganz genau, da würde ich wirklich mal gerne einen Psychologen fragen. Ich weiß wirklich noch, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Das war also, wir blenden jetzt zurück. Ich habe gesagt, ich mochte ihn seit Heroes. Ich habe dann Young Americans auf dem Changes One Bowie Sampler gehört und habe mir dann irgendwann das Album angehört. Und ich weiß noch, als ich Ride zum ersten Mal gehört habe, war ich sicher, das ist ein Klassiker. Ich war sicher, das ist ein Song, der ist ein Riesenhit gewesen und der ist wahrscheinlich schon tausendmal gecovert worden. Und so klingt das einfach auch, finde ich. Also es ist ein unglaublich großer Song, so in der ganzen Anmutung. Und es gibt übrigens ein sehr schönes Fake-Video von diesem Song, wo man Aufnahmen sieht aus dem Studio in Schwarz-Weiß, aus den Sigma-Studios, und man sieht den Background-Chor und man sieht diese Stimmung so ein bisschen. Und das ist ein ganz tolles Video. Also wer mag, sollte sich das mal angucken. Bei YouTube kann man leicht finden. Es ist auch abenteuerlich geschnitten, weil manche Szenen sieht man 3 oder 4 Mal, mangels Masse, aber du siehst diese Bilder und du siehst die Stimmung im Studio einfach, die ja auch von Anfang an als electrifying beschrieben wurde von Bowie, also der gesagt hat, ab dem Moment, wo wir ins Studio waren, deswegen ging es wahrscheinlich auch dann so schnell mit dem Album, war das ganz besonders und es war unfassbar, an was für eine Atmosphäre das alles entstanden ist. Und das kann man diesem Video so ein bisschen entnehmen.
Katharina, du wolltest noch was über Wright erzählen.
Ja, weil mir was aufgefallen ist. Ich habe ja vorhin davon erzählt, dass Bowie immer eine Soundvorstellung hatte, wie was zu klingen hat und dass er ja die Künstler auch hat machen lassen. In diesem Song gibt es ein Beispiel, dass er die Künstler eben nicht hat machen lassen, sondern dass er genau vorgegeben, was er haben wollte. Und das Interessante ist, dass er ein Kompositionsprinzip verfolgt, das von John Cage festgehalten wurde, möchte ich sagen. John Cage, Komponist neuer Musik. Ich habe gestern zufällig auf dieser Liste der 100 Bücher, die mein Leben verändert haben von Bowie, habe ich dieses Buch entdeckt. John Cage, Silence. Ich kenne das Buch. Ich habe das auch gelesen. Und eine Theorie in diesem Buch ist, alle Töne sind gleichberechtigt. Und er bricht jetzt die Rolle der Background-Sänger auf in diesem Song. Ja, die Rolle der Background-Sänger, die ja im Hintergrund, sagt ja schon der Begriff Background-Sänger, im Hintergrund stehen und sagt, ihr seid alle einzeln gleichberechtigt. Und so klingt's. Bowie ist so vorgegangen, er hat jedem Sänger ein einzelnes Manuskript vorgelegt, wann er welchen Einsatz hat, wann er was zu singen hat. Sie singen praktisch nicht im Chor, sie singen alle einzeln ihre eigene Stimme und zwar gleichberechtigt mit dem Sänger.
Vielleicht erklärt das auch das, was ich gerade über das Saxophon gesagt habe, dass das Saxophon eben auch eine besondere Rolle spielt und irgendwie hast du das Gefühl, das trifft auf alle Musiker zu. Und das Saxophon klingt ja zum Beispiel auch komplett, als wenn er 4 Minuten durchimprovisiert. Es klingt ja nicht wie ein durchkomponierten Saxophon-Part, den er da spielen darf, sondern es ist ganz viel Energie einfach drin.
Genau. Und Gleichberechtigung spielt ja auf diesem Album eine große Rolle im Soul. Wir haben wieder jetzt die Schwarzen und die Weißen. Also warum nicht alle Töne, alle Instrumente sind gleichberechtigt, auch die Background-Sänger, auch alles, was dazu gehört. Also ich glaube nicht, dass er sich dieser Theorie in dem Moment bewusst war, aber er kannte sie möglicherweise zu diesem Zeitpunkt schon. Ja.
Aber es fällt doch stark auf. Faszinierend, was du da aus der Musik rausholst. Unfassbar. Und jetzt reden wir nochmal über Ruben, Katharina. Du wolltest nämlich gerne, dass wir auch über Somebody Up There Likes Me sprechen und das hat einen Grund. Hier kommt erstmal der Song. Ewig langes Intro auch mit dem Saxophon. Ne? Da habe ich dran gedacht, das klingt so wie diese 80er Rockproduktion mit Saxophon, wenn das so rauf geht, so richtig. Ne? Da. Das ist sofort ein Baker Street und Urgent und so Sachen gedacht.
Ja. Das ist halt dieser Ton. Also dieser,
das ist original Urgent gewesen,
diese
Phrase.
Ton von David Sanborn. Das ist die, das, was auch Arne vorhin meinte, dass man ihn einfach raushört. Ja.
Somebody up there likes me. Jemand da oben mag mich. Irgendwie eine tröstende Einsicht und eine nicht ganz ungewöhnliche bei Stars und einem amerikanischen Film mit dem Titel gab es auch. Die Geschichte ist angelehnt an die Biografie des Boxers Rocky Graziano. Kam 1956 raus. Hieß bei uns Die Hölle ist in mir oder Eine Handvoll Dreck. Solche Übersetzungen sind ja oft sehr passend. Der Song The City of New Orleans heißt ja bei uns auch Wann wird's mal wieder richtig Sommer? War übrigens auch 1975. Ah, Quatsch jetzt. Katharina, oh, somebody...
Fast, sorry, oder willst du das, Katharina?
Mach gerne.
Ich habe bei dem Song lange nicht verstanden, worum es so genau geht und habe mich dann auch ein bisschen angelesen, bin auch auf den Filmtitel gestoßen und er ist eigentlich fast ein bisschen aktuell, weil es geht unter anderem um die Warnung Bowies vor Führern, die man sich sehr genau aussuchen sollte, wenn man ihnen hinterherläuft. Es ist das Zitat überliefert zu diesem Song, Watch out, mate, Hitler's on his way back. Und das hat er irgendwann mal über den Inhalt dieses Songs gesagt und passt gerade.
Ja. Katharina, du hattest aber noch eine andere Assoziation, ne?
Also ja, aber um gerade auf Arndt auch nochmal mit einzugehen, also Bowie porträtiert ja hier einen gewöhnlichen Mann, der sich als Messias aufspielt. Und Bowie sagt auch, dass er ja bisher in seiner Künstlerperson nichts anderes gemacht hat, als der Messias zu sein. Ne? Wir haben Ziggy Stardust, da ist er der Messias, der Retter, der sich nach vorne stellt, der praktisch die Menschen führt. Also er hat da auch irgendwie seine eigene Rolle auch so ein bisschen hinterfragt, auch als Künstler, der auf der Bühne steht. Ich wollte nochmal auf die reine Titelzeile eingehen. Ja. Somebody up there likes me. Diese Zeile hat auch Ron Wood benutzt für seinen eigenen Dokumentarfilm über sich selbst. 2019 ist der in die Kinos gekommen und beschreibt eigentlich eher eine spirituelle Haltung, zu sagen, jemand da oben mag mich wohl. Ja, also damit meint er wohl, dass es überirdisch jemanden gibt, der es gut mit ihm meint, der ihm dieses Leben geschenkt hat. Und das finde ich auch einen ganz interessanten Dreh hier, wo man sich ja auch mit Ruhm beschäftigt und mit woher kommt es eigentlich und dieses Leben, das so
outstanding
ist und auch ausschweifend und ausladend. Und die hat, also ich meine, auch Lennon und Bowie, die hatten ja alles, was sie wollten.
Ja.
Sie waren ja praktisch gefühlt die Größten auf der Welt. Bowie hat Kokain genommen in dieser Zeit.
Und zwar in 24/7.
Ja, also ich meine, der muss sich ja gefühlt haben, als wäre er der mächtigste Mann der Welt. So.
Ja. Aber trotzdem war er eigentlich kaputt, wie Arndt das vorhin auch sehr passend beschrieben hat. Ne? Also das ist so ein Zwiespalt zwischen was, da sind wir wieder bei dem Thema Ruhm. Ne? Du hast diesen Ruhm, aber was bringt er dir am Ende, ne? Wenn du da dran
Ja, wenn du ihn gehst. Hast, willst du ihn nicht. Darüber haben sie ja diskutiert.
Ja, genau, ja. Spannend. Arndt, was bleibt für dich von dem Album? Was ist das Vermächtnis?
Dass es immer noch steht wie eine Eins. Also, dass es nicht angejahrt klingt und es klingt nicht langweilig und es ist, obwohl ich es schon 850 Mal gehört habe, es packt mich jedes Mal wieder und es ist in seiner Zeit und mit seiner Geschichte ein komplett einzigartiges Album. Interessant ist übrigens auch, dass Bowie über das Album später mal gesagt hat, ich wollte ein Hitalbum machen, um hier in den USA so richtig aufzufallen und das war dann gar nicht so schwer. Also das war so sein Fazit über die Entstehung dieses Albums und wenn es so zwei Wochen gedauert hat, hat er es vielleicht auch damals so empfunden. Umso irrer, dass so ein Klassiker draus wird aus einem Album, was er einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt hat in kurzer Zeit.
Und Young Americans, haben wir glaube ich vorhin vergessen zu erwähnen, war ja quasi der Single-Hit in USA. Das Ding, was dann ihn quasi in USA auch wirklich zum Superstar gemacht hat. Katharina, was sagst du dazu? Was ist für dich das Vermächtnis?
Also ich habe mal wieder gemerkt, dass ich Bowie liebe und hasse zugleich. Habe ich dir vorhin auch schon gesagt.
Ich habe es heute miterlebt, die ganze Tortur.
Ja, weil ich fühle mich immer von ihm durchgeschleudert, wenn ich mich mal wieder mit ihm beschäftigen darf, was ich als große Ehre empfinde. Weil wenn man was anstößt oder einen Gedanken hat und den verfolgt, dann findet man oft weiter und dann macht sich eine neue Bowie-Welt auf. Und dann machen sich dauernd neue Bowie-Welten auf. Und irgendwann muss man gucken, wo führen diese Welten überall hin. Und dieses Album hat auch für mich, wo ich mich schon auch seit Jahren mit ihm beschäftige und wieder auch neue Welten aufgestoßen. Und deswegen liebe ich ihn und weil er mir jetzt noch im Nachgang mehr Arbeit macht, weil ich noch ein paar Fragen habe, die ich jetzt noch klären muss, hasse ich ihn, weil ich eben nochmal jetzt mich an den Schreibtisch setze.
Ja,
aber es ist eine liebevolle.
Ja. Wow, was für ein spannendes Gespräch und erhellend. Und ich habe wieder viel dazugelernt von euch beiden.
Darf ich noch am Schluss ein Kompliment loswerden? Das ist das Tolle an eurem Podcast, dass man wirklich ein Album, was man in- und auswendig glaubt zu kennen, dass man sich dem nochmal ganz neu nähert und hinterher noch ein bisschen kuscheliger und intimer ist mit dem Album, als man es vorher ohnehin schon war.
Das ist sehr lieb von dir. Genau das ist das, was wir machen wollen und gerne machen. Katharina, vielen Dank. Arndt, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Macht's gut. Ciao.
Danke euch.